Hallo Thomas.
Hallo lieber Hennes.
Es ist wieder soweit.
Ich freue mich.
Eine Woche rum, freust du dich? Weißt du, worüber ich mich freue?
Mhm.
Über meinen ersten Auftritt vor Menschen am Freitag, den 12. Juni in Herne.
Mhm.
Open Air, Flottmannhallen. Ja, also keine Autos, sondern
es
sind Parzellen eingeteilt, die Claims wurden abgesteckt.
Ja.
Und Leute dürfen auseinandersetzen, ich glaube bis zu 100 Leute kommen oder so. Und
ah ja.
Da werde ich ein kleines Set spielen zum ersten Mal vor.
Und ich habe jetzt dieses Foto auf Instagram mit Anni Hartmann und René Steinberg. Was war das?
Das war die Aufzeichnung des WDR Kabarettfestes. Das kommt Ende des Monats auf WDR 5. Wir haben in der Zeche Karl in Essen, die kennst du auch, glaube ich.
Natürlich.
Haben wir unter Live-Bedingungen, also richtig mit Licht und Ton und Technik und Mikrofon und allem Gedöns und Catering, Backstage und Groupies natürlich auch, wie sich das bei Kabarett gehört. Du kennst das ja nicht anders.
Na sicher.
Da müssen schon die Frauen kommen, sonst läuft das ja nicht.
Gehört dazu. Nee, und da haben wir ohne Publikum ein Kabarettfest aufgenommen. Und das war sehr interessant, weil es natürlich der Raum da war. Wir hatten also den Raumklang. Und ich habe mich daran erinnert, dass meine erste Unterhaltung am Wochenende, muss ich kurz dazu sagen, Unterhaltung am Wochenende ist die alteingesessene Kabarettsendung auf WDR.
Ja.
Im WDR, damals noch moderiert von Hans-Dieter Hüsch.
Ja.
Oder so jungen Talenten wie Harald Schmidt und so. Und ich mache das seit 2007. Du warst ja auch schon zu Gast.
Ich war auch schon da, in Bielefeld, in Zweischlingen.
Genau. Das war genau, sehr schön. In Zweischlingen. Und dann sind wir jetzt seit ein paar Jahren auch in der Zeche Karl. Und da hat der Redakteur gesagt, der Michael Lohse, wir machen das jetzt und wir nehmen das auf. Und dementsprechend habe ich auch so ein bisschen dieses Kabarettfest ein bisschen dialogischer angelegt. Also zwischen uns auftretenden Künstlern, da war Anni Hartmann war dabei, René Steinberg und der wunderbare Philipp Scharrenberg und Leonard Schilgen aus Berlin.
Mhm.
Ein junger Liedermacher, auch ganz toll. Und da haben wir auch so ein bisschen miteinander gesprochen, so wie das früher auch war. Denn früher war die Unterhaltung am Wochenende eben nicht live vor Publikum, sondern
im Studio.
Ja. Genau. Gab es auch so Kabarettsendungen bei euch in der DDR früher?
Jein. Also es gab natürlich die Kabaretts, ne? Also die offiziellen Herkuleskeule, Distel und die Korkenzieher oder ich weiß nicht, und Rohrstock. Und also es gab wirklich sehr viele.
Die Bitterfelder Stechpalme.
Die Stechpalme. Oder dann gab es natürlich in Leipzig gab es die Pfeffermühle oder was heißt gab, gibt es immer noch.
Gibt es immer noch,
ja. Also alle Kabaretts, die ich gerade genannt habe, gibt es natürlich alle immer noch. Und Akademiker, die Pfeffermühle und so. Aber Kabarettsendungen, es gab Humorsendungen, es gab so eine Radiosendung, die hieß Spaß am Spaß. Die kam einmal im Monat und da war ich dann, es gab dann manchmal auch so Live-Aufzeichnungen und das war 1979. Da kam Spaß am Spaß aus Eisenach und Stargast war Otto Waalkes.
Nein.
Und niemand wusste das. Und das war auch eine Live-Geschichte. Und mein Vater, der damals beim Sender Leipzig gearbeitet hat, wusste das. Und dann sind wir dahin. Und ich war zu der Zeit, ich war 15 zu der Zeit.
Nein.
Das war sein erster Auftritt.
Nein, Thomas, das ist. So, nochmal, du warst in Eisenach.
Ja.
Bei einer Sendung, wo Otto Waalkes aufgetreten ist, 1978?
79.
Ja. Das ist ja der Wahnsinn, du hast mich ja komplett um jetzt.
Ja.
Und da war er, das war so eine gemischte Show? Oder
das war eine gemischte Show, aber er machte dann zweimal eine halbe Stunde. Und das lief dann auch im Fernsehen so. Und er hatte, nicht im Fernsehen, Quatsch, es lief dann im Radio. Und ich war dann auch beim Soundcheck mit dabei und so. Da gibt's auch noch Fotos davon. Also mein Cousin, beziehungsweise mein Vater hat da fotografiert. Da gibt's auch noch Fotos irgendwo. Da muss ich mal gucken, so in den Kisten. Und ich war wirklich ein hysterischer Fan. So wie du zu David Bowie stehst, so war ich damals Otto Waalkes eingestellt.
Naja, bevor ich überhaupt auf David Bowie stand, war ich Otto-Fan, ganz klar. Oh, das ist unglaublich.
Das war wirklich absolut geil und und er hat dann eben richtig Alarm gemacht. Ne? Er war da mit Hans-Otto Mertens auch da, mit seinem, hatte da so drei, vier Leute, so ein Team mit und er machte dann wirklich die Greatest Hits. Ich meine, das war 79, das war Otto Color, das war diese Otto Color Tour.
Meine erste Platte Otto die zweite war das, glaube ich. Oder Otto Color war meine erste Platte.
Und da machte er die Platte der Grausamkeiten. Und ich weiß nicht, also es war irre. Und ich war nicht mehr ich selbst. Ich war einfach fix und alle. Und,
wie sind die Leute da abgegangen?
Ja, völlig.
Nicht gut, sondern wie kam das bei den Leuten?
Völlig. Die Leute sind völlig durch die Decke gegangen und haben geschrien und so. Ich meine, er ist ja ein Popstar der Comedy nach wie vor. Aber das war
er. Er hat es erfunden.
Aber er hat es definitiv erfunden.
Ja, und ich habe ihn gesehen 83 in Bochum in der Ruhrlandhalle und das waren auch 3 Stunden, die komplett mein Leben verändert
haben. Ja.
Aber das ist natürlich super.
Ja.
Wir sind beim Thema wieder Komiker.
Ja.
Aber du möchtest erst noch mal die Verstorbenen.
Ja, also das haben wir nämlich vergessen. Letzte Woche, vor 2 Wochen, sind nämlich 2 große Schauspielerinnen, die eine Ost und die andere West, gestorben. Ja. Die eine war die große Irm Hermann. Vielleicht sagst du mal kurz was dazu.
Irm Hermann, Fassbender natürlich, Rainer Fassbender und eigentlich schon immer so diese große alte Dame, sehr, sehr, sehr spröde, wenn man sich jetzt die Aufnahmen von ihr ansieht, wo sie jung war.
Ja, sie spricht schon, auch also, manchmal so ein bisschen ätherisch.
Und sie hat natürlich diese unglaubliche Rolle in Loriots
Papa Ante
Porters, ja. So mit Hans-Werner Korff.
Das ist, ne,
im Zug.
Das ist sensationell. Und
ja, du Guter. Das sagen meine Frau und ich auch immer noch zwischendurch immer so. Du Guter.
Ich bin deine Tante, weil ich die Schwester
deiner
Mutter bin.
Ja, genau.
Aber also man hätte es nicht besser besetzen können. Hans-Peter Korff und Irm Hermann. Und das ist eine göttliche Szene. Ich habe es mir jetzt noch mal vor ein paar Tagen angeguckt. Ja. Es ist traumhaft. Ja, und die andere Mimin, die von uns gegangen ist mit 75 Jahren, ist eine DDR-Schauspielerin. Also, das heißt DDR-Schauspielerin, aber sie war in der DDR ein Superstar, nämlich Renate Krössner. Sie ist mit 75 Jahren gestorben und sie hatte einen großen, großen Kultfilm, der hieß Solo Sunny von Konrad Wolf.
Das habe ich auch mit Solo Sunny habe ich mitbekommen, auch natürlich, das lief auch bei uns drüben. Bei uns liefen ist ja nicht nur so, dass bei euch auch zwischendurch Leute Kultur rüber gemacht hat, sozusagen, sondern auch, dass es auch DDR-Filme gab. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es ein großes Ding war, dass Rolf Hoppe in Mephisto mitgespielt hat.
Ja. Also
mit Klaus-Maria Brandauer. Ne?
Ja, und ganz kurz nur für dich als Information, das habe ich jetzt eben gelesen, da dachte ich mir, da wird sich der Hennes freuen. Renate Krössner wirst du kennen, denn sie hat in dem Film Nordkurve von Adolf Winkelmann die Hauptrolle gespielt, die Uschi Klamm. Das ist Renate Krössner.
Das ist Renate Krössner. Ja, Nordkurve zählt nicht zu meinen Lieblings-Winkelmann-Filmen.
Ja, aber ich habe mir jetzt die Box gekauft, wie du mir befohlen hast. Die liegt auch schon hier und ich habe mir natürlich auch schon jede Menge Kohle angeguckt und jetzt muss ich
einen
Abfahrer.
Da müssen wir in einem anderen Podcast ausführlich drüber reden, weil das Filme Ost und West und da von wegen was ist jetzt eigentlich wie wird das dargestellt und da reden wir über Weißensee und wir reden über jede Menge Kohle, also einmal quer durch Zeit und Raum und über die Grenze hinweg, aber lass uns wieder zurückkommen zu Otto, denn es gibt noch jemand, der gestorben ist und das haben natürlich für unsere Generation ein sehr, sehr wichtiger Mann, nämlich Werner Böhm.
Genau. Und die Tagesschau-App hat zuerst fälschlicherweise geschrieben, Gottlieb Wendehals ist tot.
Ja.
Und da war ich so ein bisschen, fand ich sehr unangenehm und auch völlig deplatziert, dass sie seinen bürgerlichen Namen nicht geschrieben hat. Aber dann 10 Minuten später hatten sie es dann auch glücklicherweise korrigiert.
Ja, aber das liegt natürlich nahe, sowas. Ne?
Ja, natürlich.
Er war ja auch Gottlieb Wendehals.
Ja, sicher.
Also ich meine, als David Bowie gestorben ist, stand dann ja auch nicht, Ziggy Stardust ist tot. Ne? Also
eben.
Er ist schon wirklich bei dieser einen Karnation geblieben, die er da erfunden hat, diesen Typ mit den zurückgegelten Haaren und dieser karierten Jacke und so und dieser
Aktentasche und dem Gummihuhn, genau.
Und dem Gummihuhn.
Und übrigens mit einem klar Polonaise Blankenese, brauchen wir nicht zu erklären, da ist ja der Text drin, also der berühmte Text, ne? Und Erwin fasst der Heidi von hinten. Wir gehen los mit ganz großen Schritten und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter. So einen Gag in Anführungsstriche wird es ja heute gar nicht mehr geben. Da wird ein wahrscheinlich.
Nee, das geht nicht. Das ist PC. Ne? Das wäre jetzt MeToo, würde sofort sagen.
Ja.
Aber das war natürlich der absolute Hammer. Das war gerade dieses Frivole. Aber ich habe wirklich nicht die Single, es gab kein Entkommen vor Polonaise Blankenese.
Nein.
Da gab es kein
Entkommen. Aber es war auch so ein ganz komisches, ich glaube, so ein Hybrid wie Kreuzberger Nächte. Also ich glaube, die beiden Lieder haben was gemein, nämlich, dass sie irgendwie, ich will nicht sagen, sie sind Pop, aber sie sind nicht ganz so doof, sondern irgendwie war das auch, ich will nicht sagen cool, aber irgendwie fanden wir das witzig damals.
Es war aber halt auch ein Flug, also das lief auch bei euch, Polonaise.
Ja,
Polonaise.
Ja.
Ja, das lief das legal oder lief das so?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Ja, da war ja nichts Anrüchiges dabei. Und also
ich muss aber sagen, dass Werner Böhm alias Gottlieb Wennehals mich schon vorher erwischt hat, nämlich mit Hermann. Hermann war die erste Single und ich glaube, die hatte ich auch. Da ging es um einen Schlagzeugcomputer.
Mhm.
Und ich und mein Freund Hermann. Und das fand ich total super. Und dann kam kurz darauf Polonaise Blankenese, der große Kommerzerfolg. Und das war dann natürlich auch ein Fluch und Segen. It's a curse and a gift, weil du wirst dein Leben lang, dann ist Werner Böhm dann aufgetreten bei irgendwelchen Baumarkteröffnungen und alle haben nur auf Polonaise Blankenese gewartet. Genau wie es gab wenig Leute, die so einen Hit hatten. Damals gab es ja noch wirklich Singles.
Ja.
Und wir haben, glaube ich, schon auch über Mike Krüger gesprochen und der Nippel. Die dann auch eine Nachfolge hatten, wo der Künstler dann auch sich ein bisschen befreien konnte davon.
Ja.
Ne? Und das konnte Werner Böhm ja leider nie.
Ja, und außerdem gehörte er eben auch zu den Menschen, und das ist ja kein Geheimnis, der sehr stark alkoholkrank war.
Genau, ja.
Und das ist wirklich, ich habe auch jetzt nochmal geguckt, es ist wirklich auch gerade in den letzten 10 Jahren seines Lebens eine absolute Tragödie, ne? Weil er dann aus Verzweiflung, wahrscheinlich weil er verschuldet war, ich weiß es nicht, aber ich nehme es mal an, hat er wirklich alles mitgenommen. Er hat bei der Dschungelshow mitgemacht.
Er war beim Dschungelcamp dabei.
Ja, Big Brother hat er gemacht und dann war er sogar, und das ist kaum zu glauben, er war dann sogar beim Supertalent dabei und hat sich da nochmal zum Affen gemacht. Und das es ist einfach, was ich anhand also wirklich von vielen Geschichten, also von Freunden und auch vielen Kollegen mittlerweile mitkriege, dieser Alkoholismus, der mittlerweile auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, also es ist ja wirklich, ist völlig in Ordnung, dass man säuft, das ist so furchtbar und ich kenne einige Leute, die es tatsächlich geschafft haben, die komplett trocken sind und die es auch schaffen werden, aber das ist... Das wird immer so belächelt und das wird immer so bagatellisiert.
Das gehört dazu.
Das gehört mit dazu.
Da wird halt gesoffen und so weiter.
Naja.
Und ich habe jetzt wirklich diese Corona-Zeit auch ein bisschen dazu genutzt, was heißt vom Alkohol wegzukommen, sondern so ein bisschen mein Alkoholproblem auch so mal ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ich habe ich habe kein Problem mit Alkohol, sondern Alkohol hat ein Problem mit mir. Man macht da immer gerne Scherze drüber.
Ja.
Harald Juhnke,
ne? Natürlich.
So leicht angeschickert und keine Termine, meine Vorstellung von aber es steckt ein sehr, sehr ernstes Problem dahinter. Und
ja.
Wir haben natürlich auch, wo wir zusammen auch öfter waren, dann auch Hamburg und so weiter, dann gemerkt, wir können nicht mehr so Gas geben wie früher.
Nee.
Unser Körper zahlt uns das sofort heim und wir haben eine Familie und wir haben eine Verantwortung und wir müssen damit irgendwie klarkommen. Und das waren bei mir so die letzten 2 Jahre, wo ich jetzt einfach gesagt habe, okay, ich versuche das Problem Alkohol auch mal ein bisschen in den Griff zu kriegen. Trinke immer noch Alkohol. Also ich habe auch gesagt, ich will auch nicht trocken werden. Also ich war nie nass in dem Sinne, aber ich vertrage halt nichts.
Ja.
So. Nur ich muss halt lernen, ich habe meine Grenzen und bis dahin und nicht weiter.
Ja. Naja, und was ich wirklich gefährlich daran finde ist, und das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig erklären, ist einfach, dass das Image von Alkoholismus einfach total cool ist. Also wenn du säufst, bist du cool. Und ich meine, du hast jemanden wie Harald Juhnke, du hast Leute wie große Musiker wie Chet Baker oder dann hast du Ozzy Osbourne, Lemmy,
Richard Burton,
Johnny Cash. So, und das sind natürlich Vorbildwirkung. Und die haben immer einen Tee gehabt und haben immer ordentlich gesoffen.
Lemmy.
Ja klar, Lemmy oder und Willie Nelson und solche Leute. Also die immer ordentlich, wo du dich dann natürlich auch am Ende fragst, ey, wieso werden die so alt? Also die saufen, weißt du, und meistens kommt dann noch Drogen dazu. Also meistens ist ja der Mix, ne? Also bei Benjamin von Stuckrad-Barre war es ja beides. Bei Panikherz und so. Das ist
wohnt einfach aber immer noch im Chateau Marmont.
Ja, stimmt.
Wie
stimmt.
Bezahlt er das eigentlich? Wie bezahlt er eigentlich die... Das verstehe ich nicht.
Ja. Aber das verstehe ich sowieso bei ganz, ganz vielen Leuten nicht, wie die so leben und wo die Kohle her haben. Aber
ja, das verstehe ich bei also ich habe ja Panikherz auch gehört, also von ihm gelesen und denke so, wo ist deine Kohle hin, ne? Wo ist das?
Aber stimmt, das ist jetzt teuer.
Das ist jetzt aber auch jetzt nicht unser Problem. Nee. Aber das darf man natürlich auch bei Werner Böhm auch und bei den ganzen Stars, die auch da niedergegangen sind, viel zu früh natürlich halt auch nicht vergessen. Hattet ihr denn auch so Blödelbaden in dem Sinne bei euch in der DDR?
Also es gab natürlich viele Komiker und auch richtige Stars, ne? Wenn ich jetzt an Eberhard Kors denke oder ganz besonders natürlich Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil, Die wurden ja wirklich wie Götter gehandelt und auch angesehen.
Das waren auch keine Kabarettisten, das waren
Komiker. das war richtig Blödelei und ja. Quatsch, so, sozusagen, ja. im besten Sinne. Aber es gab eine, würde ich mal so sagen, eine Blödelband, das war MTS. Mutig, temperamentvoll und schnucklig.
MTS?
MTS nannten die sich, genau wie die Agentur.
Wie die Agentur von Töne?
Ja, genau.
Das passt ja auch, ja. weil, muss ich kurz dazu sagen, Töne Stallmeier, unser lieber Kollege, ja. auch befreundet, Manager von Atze Schröder und von Lisa Feller und von ja. vielen anderen und Till. Und Töne war früher der Tontechniker von The Poll.
Genau.
Wo Atze Schröder Schlagzeug spielte
so
und
Amaretto es.
Bass und Jonas Wagner Gitarre und da kam glaube ich auch sein Spitzname her. Und seine Agentur heißt auch MTS. Was hieß denn MTS bei euch? Was hieß das? Was
war oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich Motoren, Traktor, Schlosserei oder ich weiß es nicht genau. Aber das war
ja auch sicher. Noch STS, ne, aus Österreich, ne?
Stimmt, die gibt es auch.
Ja.
Ja, ja. Aber das war jedenfalls, und das war ein Trio und die ein Berliner Trio, die so lustige Lieder sangen, so ein bisschen so wie Schobert und Black, würde ich mal sagen.
Ja, Schobert so. Und Black, auch so diese Grenzgänger, mhm. Blödelbaden-Liedermacher. Das ja. hatten wir im Westen ja ganz viel mit Fredel Fesel
ja.
und Insterburg und Co. So diese, ne, ich meine, auch wenn man an Reinhard May denkt, denkt man natürlich auch vor allen Dingen an die lustigen Sachen,
ja.
ich bin Klempner vom Beruf
ja.
und Ankomme Freitag, den 13.
Mhm.
Und ihr hattet MTS.
Wir hatten MTS und ich hatte auch die Platte von denen, also ich weiß nicht, ob es zwei Platten, aber es gab so eine LP von denen und die habe ich rauf und runter gehört und fand das einfach nur saulustig. Es gab natürlich auch noch so ein paar andere, das Duo Sonnenschirm zum Beispiel, da erinnere ich mich jetzt gerade, das war wie gesagt ein Duo, die sangen auch so lustige Lieder, aber die Tradition, und dann gab es noch eine Band, die hießen Possenspiel, die sangen dann zum Beispiel solche Lieder wie Wer wirft denn da um Mitternacht noch Käse in den Fahrstuhlschacht? Und, aber das war trotzdem im Großen und Ganzen, also was wirklich so ankam, das war so diese Mischung aus Liedermacher und Blödelbaden. Also wirklich so diese ja. Tradition, wie Schobert und Black das eben gemacht haben.
Ja.
Und
ja.
da war eben auch MTS und einige andere, die das so machten. Ich war auch ehrlich gesagt nicht so viel unterwegs in den 70er und 80er Jahren. Und das ist eben auch von der DDR-Regierung meines Wissens auch nicht wirklich so forciert worden. Es gab dann so Spaßbands. Es gab zum Beispiel eine Reggae-Band aus Magdeburg, die hießen Reggae Play. Und die machten Reggae mit lustigen deutschen Texten. Und ja. Sowas gab es. Aber im Großen und Ganzen, also die Musikflanke, also so blödel Musik in dem Sinne, also wie zum Beispiel jetzt jemand wie Mike Krüger, der Nippel und so, das gab es nicht. Und auch sowas wie Insterburg und Co. oder sowas, das gab es auch nicht.
Das gab es nicht bei euch, aber konntet ihr hören.
Und das konnten wir hören. Und je länger ich drüber nachdenke, natürlich gibt es, jetzt fällt mir auch ein, es gab so ein Gesangsquartett, die ja. nannten sich die Mimosen. Und ja. Die waren so mit Anzügen, gingen die auf die Bühne und sangen da so drollige Lieder, sage ich jetzt mal so. So satirische Lieder. Aber es war so mal so der überbordende Blödsinn im Sinne von ja. Otto Waalkes. Das war nicht so der Ansatz.
Otto war damals einfach ein Superstar auch.
Ja, ja.
Ich meine, es gab immer Mike Krüger, es gab Hallervorden.
Ja.
Hallervorden natürlich auch die ganzen Songs, die er gemacht hat. Ich bin der Asphalt, Cowboy von Dortmund, Aplerbeck und,
stimmt.
und Dings heute ist Ramadan und diese Sachen und du, die Wanne ist voll.
Ne? Du, die Wanne. Ja. Du, die Wanne. I stimme you zu, you are echt nicht schlecht.
Ich glaube, die habe ich wirklich auch kaputt gehört, die Platte.
Ja.
Also die Single.
Das ja, ich hatte das auf Kassette und habe die rauf und runter gehört und habe mich da, als das damals rauskam, 75 oder 78 oder wann, habe ich mich kaputt gelacht. Ich weiß nicht warum, ja. aber ich fand das einfach saulustig, diesen einfachen dramaturgischen Kniff, einfach so ein Pseudo-Englisch.
Ja, ja.
I stimme you zu, you are recht nicht schlecht and your Stimme ist ein Hit.
Ja. Darling, you and your Figur.
Was say you denn da dazu?
Wen man auch immer vergisst, ist ein bisschen Jürgen von der Lippe. Ne?
Stimmt.
Weil Jürgen von der Lippe ja wirklich angefangen hat bei Gebrüder Blattschuss. Das darf man nicht vergessen, hat angefangen als
Mitglied. Zusammen mit Hans-Werner Olm, der war damals auch in der Urfassung von Gebrüder Blattschuss dabei.
Mit Hans-Werner, genau.
Ja.
Und dann hat Jürgen natürlich diesen großen Hit gehabt mit Guten Morgen, liebe Sorgen.
Ja.
Und hatte auch vorher schon, also ich habe den immer sehr, sehr, sehr gemocht, weil er war bei uns Moderator im WWF-Club. Das war so eine Freitagssendung, wo dann auch immer so Bands von aus Amerika aufgetreten sind, immer in so einer Bistro-Atmosphäre. Ich habe jetzt zum Beispiel, es gab ein Kollege von mir, ich nenne ihn jetzt einfach mal Kollege Peter Freiberg, der hatte damals eine Band, die hießen die Konditors. Und die hatten einen Hit, der hieß Himbeereis im heißen Tee.
Aha.
Und das war so ein Deutsch-Ding und so, war noch so, schwamm noch so ein bisschen mit auf der Neuen Deutschen Welle, ebbte gerade so ab. Und da gibt es einen Auftritt von Peter Freiberg und den Konditors im WWF-Club. Und im Publikum sitzt, weil er kurz vorher interviewt worden ist, also die Moderatoren vom WWF-Club waren Jürgen von der Lippe, Frank Laufenberg und Mareike Amado. Und im Publikum sitzt an einem Bistrotisch Mohammed Ali.
Nein!
So. Und so eine Sendung war das. Er hatte irgendein Promo-Ding und da hieß es ja hier WWF-Club, WDR, Freitagsnachmittags, gehen Sie mal hin, Herr Ali, zeigen Sie mal. Und das war unglaublich, ja. Und also ich bin wirklich mit diesen Blödel-Song-Dingern auch sehr sozialisiert.
Ja, und es, ja? Ich finde das auch wirklich lustig, auch wenn ich das heute noch höre. Natürlich nicht mit dieser, dass ich mich darüber kaputt lache, aber es ist wirklich auch bei Ulrich Roski zum Beispiel auch so.
Ulrich Roski dürfen wir nicht vergessen.
Dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen.
Mit dem ja Martina sogar auch zusammengearbeitet hat, glaube ich.
Ja,
Martina,
ja. Brandl, schönen Gruß. Du hast mit meinem Pferd geduscht, Jean-Pierre oder so ähnlich. Da gibt es auch
irgendwie
so
einen.
Ja.
Schönen Gruß an unseren Bruder-Schwester-Podcast hier.
Unbedingt. Und wenn du es jetzt gehört hast, wenn du die letzte Folge gehört hast, hat ja unsere liebste Freundin Martina Brandl gesagt, ja, liebe Grüße gehen auch an unseren Podcast Blühende Mannschaften.
Oh, das ist auch ein Spaßlüder.
Das ist Martina, ein lustiges Gehopse.
Eine Wuchtbrumme, du. eine Humorsimse, du.
Natürlich, aber so eine richtige ulkische Nudel.
Naja, aber ulkige Nudeln gab es ja auch. Es gab, ne, aber das war dann halt Helga Feddersen, ne? Es war, kannst du dich noch an Gisela Schlüter
erinnern? Na sicher doch, sensationell. Und im Osten, das Pendant war natürlich Helga Hahnemann. Ja, das war so,
das
diese,
was, ja.
So Kotterschnauze Berlinerin, wie heißt das, Schnauze mit Herz und so. Und
Herz mit Schnauze
natürlich, Entschuldigung, ich wusste, Schnauze irgendwas ist Herz. Verkehrt.
Verkehrt rum, ist gleich lustig. Machst du ungefährt, das ist lustig. Ja.
So, und da gab es, ja, das gab es auch. Also Frauen gab es natürlich auch, lustige Frauen gab es natürlich auch, stimmt.
Ne, aber so, dass der Komiker als Popstar durch Song, das gab es dann, ja, ne, ich meine, Raab hat es so ein bisschen auch versucht, natürlich war vorher erstmal Helge.
Ja, aber Rudi Carrell hatte ja zum Beispiel auch ein paar
Hits. Rudi Carrell natürlich, ne? Auch, klar, wann wird es mal
Goethe war Sommer? Goethe war gut. Wann wird's
Goethe mal? War gut, diese Sachen, genau, ja.
Also.
Und da das dann in den 90ern wurde das dann halt sehr...
ja, und fällt mir gerade ein, Hallervorden. Panka Maria, ich habe meine Nadel verloren.
Ja. Super Dudler auf...
Ja,
dass
er da keinen Stress gekriegt hat von ABBA. Der Super Dudler, also unfassbar. Ja. Und zwar Super Trooper mit einem neuen deutschen Text, Super Dudler.
Ja, das war unglaublich, ja. Ja, und dann kamen in den 90ern dann Helge und die Doofen und so weiter. Aber das ist wirklich so, das hat mich nicht so... Helge, können wir eine ganze Sendung drüber machen, einen ganzen Podcast. Aber es war wirklich was einen so geprägt hat. Und das war dann halt wirklich Otto. Und dann halt auch gehörte dann halt diese Single, diese zwei Single dazu, Singles dazu hier von Gottlieb Wenderhals und Herbert und Polonaise Blankenese. Und
danach kam
halt... Man könnte jetzt natürlich googeln, was danach kam, aber...
Es kam nicht viel und was ich interessant finde, es gibt dann so, ich habe jetzt vor kurzem so einen Bericht gesehen über Lou Bega, Mambo Number 5. Und der ist irgendwie, hat seinen Frieden geschlossen mit dem Song. Ganz im Gegenteil, der ist voller Demut und Dankbarkeit und ist, glaube ich, auch gut strukturiert, was seinen Lebenswandel betrifft. Und er sagte, ich werde immer noch gebucht und jeder kennt dieses Lied, ich lebe davon. Okay, es ist vielleicht jetzt, man träumt vielleicht davon, auch nochmal einen zweiten Hit zu haben und dass die Leute vielleicht nicht nur das eine Lied hören, aber das ernährt mich und ich... So, und dann haben die so, das war irgendwie so ein Bericht da über, was macht eigentlich Lou Bega?
Ja, genau.
Und dem geht's wirklich super, hat ein schönes Haus, hat eine tolle Frau, zwei tolle Kinder, alles super und der genießt das und er ist einfach nur dankbar, dass er dieses große Glück hatte, diesen Welthit. Hey, Mambo No. 5 war ein Welthit.
Das ist ein Welthit, der war bei Jay Leno.
Ja,
Lou Bega war bei Jay Leno. Und natürlich ist es leicht, dann zu sagen, haha, du hast ja nur einen Hit gehabt, du bist ein One-Hit-Wonder, haha. Aber das musst du ja erstmal haben.
Ja.
Weißt du, du musst es ja erstmal, ich meine, das ist natürlich Fluch und ich kann mich noch erinnern, ich habe mich ja auch sehr stark mit Falco beschäftigt, aufgrund dessen, weil Falco und ich am gleichen Tag Geburtstag haben, auch so ein bisschen das,
ehrlich?
Ja auch, das hat, ja doch, hat mich sehr interessiert
ja.
Und ich fand ihn auch toll. Und der hat dann, als er dann hörte, Rock Me Amadeus ist Nummer 1 in Amerika, ist der richtig depressiv geworden, weil er hat gesagt, ab jetzt geht's abwärts.
Ja.
Ab jetzt, das kann ich nicht mehr toppen.
Mhm.
Und das ist natürlich dieses Problem. Und es gibt Leute, die kommen damit klar und man wünscht ihnen alles Gute. Und es gibt Leute, die scheitern halt auch irgendwie dran und kommen damit nicht zurecht.
Naja.
Wie dann leider halt auch Werner Böhm.
Ja, ja, und ich glaube, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, das ist auch in der Otto Walkes Biografie oder Memoiren,
ja,
ist das genau auch beschrieben, dass er wusste, als er den ersten Otto-Film gemacht hat und dieser Film hat alle Rekorde gebrochen, wusste er, eigentlich kann es jetzt nur noch bergab gehen. Und das war für ihn ganz schwierig. Und ich glaube, das war dann für Mario Barth, als er das erste Mal das Olympiastadion voll gemacht hat und als er dann diesen Rekord für sich, also dieses Ziel für sich erreicht hat, das war für der Morgen danach war für ihn sicher auch merkwürdig.
Naja gut, er hat es dann ja nochmal gemacht und dann gab es dann nochmal, aber dann geht es halt.
Es geht dann nicht höher, irgendwann ist Schluss.
Wie viel Leute kriegst du an zwei Tagen in ein Stadion rein? Das ist dann so ein bisschen so, jetzt ist es aber sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen.
Ja.
Und jetzt, da geht's ja auch eigentlich gar nicht darum. Ich glaube, es geht auch natürlich, ob das jetzt Musiker sind oder Komiker oder Künstler oder Schauspieler, versuchen so kontinuierlich wie möglich zu arbeiten. Und ich glaube, wenn du einen bestimmten Punkt erreichst, einen bestimmten Höhepunkt erreichst, von dem du wirklich runtergucken kannst und wo du sagst, so ab jetzt geht es einfach nicht mehr höher, dann kann ich mir vorstellen, hast du ein Problem. Und ich sag dir das mal unter uns jetzt, ihr hört mir alle anderen jetzt mal weghören, ich bin froh, dass ich diesen Punkt nie erreicht habe, dass ich immer gesagt habe, ich habe immer bin immer im Mittelfeld geblieben, bin immer da geblieben und hatte auch manchmal Programme oder Shows, wo ich sagte, das war jetzt nicht so toll, aber ich bin immer da.
Ja.
So. Und das ist natürlich, es ist schwer und es ist so eine Mischung aus Bewunderung und Mitleid, die ich habe für Werner Böhm, also für Gottlieb Wendehals, und es wird dann ja auch immer dann so belächelt, weißt du, das ist ja nur Comedy, das ist ja auch gar nicht systemrelevant und so, das ist ja auch, ne, weißt du, aber da sind wir dann wieder bei dem Thema, aber ich glaube, das ist, ganz ehrlich, was ist dein Gefühl jetzt, geht's weiter bald?
Ich bin immer so hin und her gerissen, ich sehe natürlich an allen Ecken und Enden, dass die Regierung bzw. die einzelnen Landesregierungen wirklich massiv wieder in den Alltag zurückkehren wollen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, weil die ganzen Virologen haben das ja auch gesagt, dass gerade jetzt im Sommer, wo es also ein bisschen wärmer wird, dass dann die Ansteckung eben nicht so hoch sein wird. Ich weiß es nicht. Ich bin ja eigentlich hauptberuflich also Optimist. Aber ich sage dir trotzdem, also vor Februar 2021 glaube ich nicht daran, weil diese Verzweiflungstat der Regierung, die sie jetzt gerade machen, also hier in Berlin zum Beispiel, dass sie sagen, Veranstaltungen bis zu 100 Leuten oder beziehungsweise 150 Personen oder so, nee, 150 Personen dürfen in einem Raum sein, das geht aber nur aufgrund der Einhaltung des Mindestabstands. Und das ist einfach, ich sag mal ganz ehrlich, das ist absoluter Murks. Und das ist auch, das rechnet sich nicht und das ist irgendwie Quatsch. Ich habe jetzt Bilder gesehen aus dem Berliner Ensemble, da haben sie die ganzen Stühle rausgenommen. Das ist ein Trauerspiel. Und ich bin da wirklich wie Helge Schneider, bin da auch sehr hart. Ich sage also, solange das nicht wirklich so ist, so wie früher, ist das totaler Quatsch und Murks. Und ich bin deswegen auch so guter Laune, also am Anfang, als wir anfingen, weil ich war heute früh bei Robert, bei meinem Keyboarder, und wir haben einen neuen Song aufgenommen, wieder mit Text von Helge Thun und diesmal über das Thema Autokino. Ja. Und es ist ein kritischer Song, aber natürlich auch ein sehr lustiger, ein satirischer Song. Und das sind eben alles so, für mich sind das auch keine Übergangslösungen. Das ist für mich wirklich Murks und das haut irgendwie vorne und hinten nicht hin. Ich verstehe, dass die Politiker sagen, ja, aber es muss ja irgendwie weitergehen und auch mit Kino und auch mit den Veranstaltungen. Ja. Aber zum Beispiel das Kookaburra in Berlin, wie soll das gehen? Da passen gerade mal gequetscht 120 Leute rein. Mit dieser Bestuhlung passen da vielleicht 15, 20 Leute rein. Und das ist totaler Quatsch. Und das ist für den Veranstalter ein Mega-Desaster, für den Künstler natürlich auch. Aber für den Veranstalter ist das nicht umsetzbar und es ist kein Geschäftsmodell.
Also ich gebe dir recht, dass so Sachen wie diese mit den Mindestabstandssachen und mit den Autokinos, dass das Interimslösungen sind und sein müssen. Also Sachen, über die man sich jetzt so quasi über den Sommer so ein bisschen hangelt. Ich finde es aber trotzdem wichtig und ich halte auch nichts davon, wenn Kollegen das jetzt kritisieren. Das ist ja auch jeder, kann das ja machen oder nicht. Ja, aber ich sag dir genau, warum ich das mache, weil ich mir nämlich morgen was zu essen kaufen muss.
Ja.
Weil ich habe sonst keine Einnahmen. Das ist einfach ganz banal so.
Ja, ja. Du, ich habe ja...
Und ich muss auch raus, ich muss auch spielen, weil sonst roste ich ein.
Na klar.
Ne, das ist absolut...
Ich bin ja auch ganz froh, dass ich in 2 Wochen am 26. in Magdeburg einen Auftritt habe, Festung Mark, Comedy Lounge.
Ja.
Und das ist Open Air und da kommen wohl irgendwie 100 Leute hin. Die werden wahrscheinlich auch alle weit auseinandersitzen. Aber... Gut, aber vor Autos, da habe ich einfach wirklich, habe ich schlichtweg überhaupt keinen Bock drauf und das sehe ich auch nicht ein und so.
Nee, ich kann das auch total verstehen, aber ich finde, das muss jeder selber wissen.
Ja, natürlich, das muss wirklich jeder, das muss
nur ich halte nichts davon, wenn Leute sagen, ja, aber die Leute sind eben noch auf die Fridays for Future Demos gegangen und spielen jetzt vor Autos. Das ist mir einfach, erstmal ist es mir zu pauschal und zweitens musst du mit dem Auto sowieso irgendwo hinfahren.
Ja.
Also es sei denn, du bist jetzt in Berlin im Quatsch Comedy Club oder in Hamburg. Also wenn die 80% der Locations, Theater, die wir bespielen, da gibt's keine öffentliche Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja.
So, das ist einfach so. Da muss man einfach auch mal so sehen. Und ich finde, wenn man nichts Konstruktives dazu beitragen kann, dann soll man einfach die Leute jetzt mal lassen.
Ja, ja, na sicher.
Und einfach natürlich jetzt auch zur Vernunft appellieren und nicht zu sagen, sag mal, was war das denn zu Pfingsten da? Habt ihr da den Schuss nicht gehört? Also ihr Berliner jetzt oder hat sich das jetzt, wie ist das bei euch jetzt? Also wenn Landwehrkanal, dann auch so wie Rosa Luxemburg, bitte. Ja, jetzt mal ehrlich. Also wenn, dann
ja,
konsequent.
Ich bin auch sehr verwundert, weil ich in Berlin eigentlich gerade etwas total anderes erlebe. Ich bin glücklicherweise viel in Berlin unterwegs, weil ich eben so Sprecherjobs habe. Ich mache so ein bisschen Synchron und gestern habe ich so einen Audioguide gemacht für ein Museum und so und mache so ein bisschen Hörspiel und ein bisschen bla und sing und so und bin da ganz froh und bin dann eben auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, mit der U-Bahn und so, S-Bahn. Und die Leute halten sich, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln halten sich die Leute sklavisch wirklich dran. Es gibt immer so ein paar Ausreißer, aber das sind wirklich 1%, sage ich jetzt mal.
Ja, ja.
Auf den Straßen sind sie dann schon alle ein bisschen lockerer. Aber das, was auf dem Landwehrkanal da zu Pfingsten in Berlin passiert ist, ich greife mir an den Kopf und das ist auch so eine ganz merkwürdige elitäre Ignoranz, so eine arrogante, wir haben das ewige Leben Haltung oder ich weiß nicht was, es ist einfach so, weil mir geht's ja gar nicht darum, dass ich nicht krank werde, sondern es geht mir eigentlich darum, dass du nicht krank wirst, weißt du, ich möchte eigentlich in erster Linie, ich mache diesen Mundschutz nicht für mich oder so, sondern ich mache den Mundschutz in erster Linie für dich damit du gesund bleibst, damit ich dich nicht anstecke, das ist mein, weil ich finde, also ich halte von diesem Mundschutz gar nichts, also was mich selbst betrifft, aber ich weiß, dass er dich hoffentlich schützt. Deswegen mache ich das, weißt du?
Ich finde, man muss das Spiel mitspielen und die gesellschaftliche Ordnung einfach auch aufrechterhalten. Wenn wir haben eine Vorbildfunktion, aber ich glaube, dass diese Rave-Szene, und ich war da ja auch nie drin und ich finde die Musik auch furchtbar und sowas, aber wir im Ruhrgebiet sind da natürlich auch ganz anders sensibilisiert durch die Love Parade.
Ja.
Einfach. Ich meine, das ist jetzt 10 Jahre her dieses Jahr. Und ich war gestern noch in Duisburg und man, ich will nicht sagen, man merkt es, aber es hat diese Stadt sehr, sehr geprägt. Einfach,
ja.
Ne, dass die Love Parade-Katastrophe und das hätte einfach, und ich meine sowas wie auf dem Landwehrkanal, wie schnell hätte das, ich meine, die Nachwirkungen wollen wir gar nicht drüber nachdenken im Moment noch nicht, also ich bin ja auch kein Virologe, aber man weiß einfach, wie schnell so Massenveranstaltungen und Versammlungen einfach kippen können. Und
ja, also erstmal können die kippen und was die Virologen betrifft, es kann auch durchaus sein, dass dadurch überhaupt nichts passieren wird, also Ansteckungen und so, das weiß man eben alles nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da, ich habe nicht diese Anti-Haltung und auch, ich habe auch nicht diesen großen Zweifel. Ich bin da wirklich im Vertrauen, was die Virologen da sagen, weil ich also wie gesagt, es geht nicht nur um mich, sondern es geht eben um die Menschen, mit denen ich zusammen bin, ja, beziehungsweise denen ich begegne. Und selbst wildfremden Leuten, denen ich auf der Straße entgegne, den kann ich nicht einfach ins Gesicht husten oder niesen, bloß weil ich irgendwie so super cool und drüber stehe und macht weil ich ja, nicht, ja, weißt du, also das ist einfach so, ich weiß nicht, das ist so, hat das was mit Intelligenz zu tun oder mit Nächstenliebe? Mit
Empathie zu tun, was mit Nächstenliebe, mit Zwischenmenschlichkeit. Ja. Ich glaube, da müssen wir irgendwie gucken. Das hat auch nichts. Natürlich ist es uncool und unangenehm, aber ich finde einfach noch, wir müssen jetzt mal wieder Vorbildfunktion haben. Ja. Das ist einfach so. Das will ich nicht, aber das hat auch ein bisschen was mit unserem Alter zu tun und natürlich, dass wir auch viele Sachen erlebt haben. Apropos erlebt, gibt es noch irgendwie einen Fernsehtipp oder einen Serientipp, den du im Moment hast? Ein Buchtipp zum Schluss? Dass wir die Leute.
Ich lese, ich lese gerade ein sehr, sehr erschütterndes Buch von Tim Rob Smith. Kind 44 heißt das. Hast du sicher schon mal von gehört?
Das ist der Film mit Tom Hardy und Gary Oldman.
So ist es. Beziehungsweise das ist das Buch.
Ja, natürlich. Gut, der Film ist nach dem Buch. Und es gibt auch das Buch zum Film. Das dürfen wir nicht vergessen.
Das stimmt, das gibt es auch. Und das ist ein erschütterndes Buch. Das ist ein Kriminalfall, der Anfang der 50er Jahre in Russland spielt, in der Ukraine beziehungsweise in Moskau. Zur Stalin-Ära und das ist ein wirklich erschütterndes Buch, weil es, ja, diese Stalin-Ära bestand ja wie fast jede Diktatur aus Denunziantentum und unter Stalin, und das war bei Mao Zedong auch nicht anders, reichte ja ein weniges, dass du ins Gulag bzw. ins Arbeitslager gekommen bist. Und das davon handelt, also von dieser Angst, also von dieser Atmosphäre der Angst handelt dieses Buch. Es ist vielleicht jetzt gerade nicht, weil wir haben ja nun auch gerade eine blöde Phase, in der wir uns befinden. Aber dieses Buch nimmt mich wirklich sehr, sehr mit. Es ist auch wirklich ein Schmöker, den man nicht aus der Hand legen möchte.
Ja.
Also ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Aber ich habe dir ja auch mal, und ich weiß, dass deine Managerin Susanne Buhr das achte Leben gegeben hat. Von Nino Haratischvili.
Ja, wollte ich auch noch, aber das war mir halt, es ist auch sehr, sehr heftig, aber vielleicht schaffe ich das diesen Sommer noch. Also es gehört auf jeden Fall zu den Büchern. Ich habe es auch schon angefangen, nur mich haut die Masse einfach total
um. Das verstehe ich total, aber ich sage dir als Argument, wann, wenn nicht jetzt? Du hast jetzt die Zeit.
Wann dann?
Ja, weißt du, also deswegen kann man jetzt auch Marcel Proust lesen oder Dostojewski oder Tolstoi oder so. Also die Literatur, von der man eigentlich dachte, komm, das lese ich dann, wenn ich Rentner bin, wenn ich immer Zeit habe. Ich glaube, wenn ich Rentner bin, werde ich nicht so viel Zeit haben wie jetzt.
Hast du denn den Film auch gesehen zu King 44?
Nee, das habe ich mir aufgehoben und ich bin ja ein großer Tom Hardy-Fan. Ich finde den ja wirklich ganz bewundernswert und ganz charismatisch. Ja. Es gibt ja auch diese tolle Serie Tabu. Hast du die gesehen?
Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, aber weil das haut so ein bisschen in die gleiche Kerbe von wegen Literaturverfilmung. Wo ich jetzt mit angefangen habe, was auch sehr auch in dieses in ein totalitäres System geht, in eine Theokratie. Ich habe jetzt endlich mit Handmaid's Tale angefangen.
Mhm.
Mich jahrelang drum gedrückt habe.
Ja.
Und gesagt, jetzt ist vielleicht die Zeit. Ist natürlich total bedrückend und total unangenehm, aber es ist auch gleichzeitig so großartig erzählt, dass ich sagen muss, ja, doch, das gucke ich jetzt auf jeden Fall weiter. Auch gerade weil es mir was über diese Zeit jetzt sagt, wo friedliche Demonstranten niedergemäht werden und so weiter und diese Sachen und Leute unterdrückt werden, also Frauen in dem Sinne jetzt. Also das ist
eine ganz, ganz, und ich finde diese Serie für mich, also wirklich eine der ganz großen Highlights der letzten 5 Jahre, weil sie auf allen Bereichen einfach Punkte macht. Also von der Kamera, die Musik, die ganze Atmosphäre, die Schauspieler sind fantastisch, die Dialoge, die Regie, die Besetzung.
Man muss wirklich sagen, dass das, ich verstehe, wenn Leute sagen, nee, das zieht mich jetzt zu sehr runter, probiert es bitte. Probiert es bitte, weil es ist wirklich ein Mehrwert, den man hat, wenn man die Serie sieht.
Tale.
Also gerade jetzt in dieser Zeit.
Ja, ich glaube, das ist bei Magenta oder wo kann man das gucken? Das gibt's.
Es ist auf Amazon Prime sind die ersten beiden Staffeln.
Amazon Prime, na wunderbar.
Bei Amazon Prime kann man die ersten beiden Staffeln gucken, die dritte muss man bezahlen. Aber ich kämpfe mich jetzt, also es ist immer so sukzessive, mal eine Folge und danach gucke ich auch immer noch eine Folge IT Crowd oder so, damit ich nicht
wenn du sie nicht gleich die Adern aufmachst.
Ja, ganz richtig. Ja. Du, wir wollten eigentlich in dieser Folge auch über Gundermann reden und vielleicht auch über Biermann, von wegen Blödelbaden von Gundermann.
Ich kam nur deswegen, das war ja mein Einfall, ich hatte das deswegen vorgeschlagen, vom Wendehals zum Gundermann, weil ja die Geschichte von Gerhard Gundermann auch sehr, sehr interessant.
Auch ein Wendehals, er war ja auch ein Wendehals.
Er war, er war kein Wendehals, er war eine er war eine total gebrochene Persönlichkeit.
Das stimmt. Und über den reden wir irgendwann mal. Über den reden wir jetzt noch
unbedingt.
Nicht. Über den reden wir vielleicht beim nächsten Mal noch nicht, weil ich glaube, beim nächsten Mal reden wir über Winnetou, wenn das mit dem 80. Geburtstag
Wir müssen das nächste Mal über Winnetou sprechen, weil nächste Woche der DEFA-Chef-Indianer Gojko Mitic 80 Jahre alt wird.
Und das nehmen wir zum Anlass, mal über unsere Karl-May-Erfahrung Ost und West zu sprechen und darüber, wie das alles in diesem wunderbaren Nachmittag geendet ist im Sauerland, in Elspe.
Stimmt, ja.
Aber ich darüber reden wir
beim
nächsten Mal. Bleibt uns gewogen, teilt uns,
du, ich freue mich jetzt schon drauf, weißt du das?
Sagt uns, ja, ne?
Schön, das wird, das wird total klasse.
Ja, aber guck mal, deswegen ist es das auch das Tolle, dass, ich sag mal, wir Künstler was machen, worauf die Leute sich freuen können.
Ja.
Ja, das ist doch schön. Und auf dieser Note verabschieden wir uns bei euch. Und wie gesagt, liked uns, teilt uns, sagt anderen Bescheid. Und wir können einfach uns nur noch bedanken bei euch und sagen, hier fliegen gleich die Löcher
aus dem Käse.
Denn nun geht sie los, unsere Polonaise. Von Blankenese bis hinter
Wuppertal
am Kamener Kreuz rechts ab. Danke fürs Zuhören.